MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Und da heißt es immer zuerst Name?
Christian Kurzke.
Geburtstag?
11. September 1977.
Wir sind ein Jahrgang, Herr Kurzke. Geburtsort?
Eisenach.
Profession?
Diplom-Erziehungswissenschaftler für Erwachsenenbildung und interkulturelle Bildung.
Was treibt Sie an?
Dass so eine tiefe innere Überzeugung, dass es ein gerechtes Miteinander nur durch Partizipation, durch Teilhabe, durch Solidarität, durch eine lebendige und von sich auch selbst überzeugte Gesellschaft braucht und möglich ist. Und dann treibt mich auch sehr stark an die Lust, der Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Menschen in Bewegung, ins Nachdenken und in Veränderung zu bringen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Zu Hause. Mit den mir wichtigen Menschen. Aber es gibt auch völlig andere Situationen und Orte, die ich schwer beschreiben kann. Da ist dann die Situation einfach stimmig. Ich fühle mich in mir ruhend und gewissermaßen geborgen, angekommen. Das kann ganz woanders, an einer ganz anderen Stelle auf der Welt sein.
In sich selbst gut behaust gerade.
Ja, genau.
Welche Musik hat jüngst berührt?
Das ist eine Frage, die mich berührt hat, weil ich im Nachdenken darüber gemerkt habe, dass eher Aufzeichnungen sind von Konzerten, von Festivals, die vor der Pandemie stattgefunden haben. Manche Konzerte sind auch diejenigen, wo ich selbst dabei war, in den Massen gestanden habe, eng umgeben von Menschen und Teil dieses Konzertes bin. Und das sind so Erinnerungen an eine vermeintliche Vergangenheit.
Was passiert da, wenn Sie das jetzt hören?
Gänsehaut. Und und das kann auch gerade nicht ersetzt werden durch Picknickkonzerte, die so pandemiekonform sind und alles richtige Ansätze. Aber das gibt dieses Gefühl, diese Stimmung nicht wieder. Und so warte ich gerade auf eine Zukunft, um wieder zu Konzerten gehen zu können, die mir sehr gefallen.
Welches Buch hat zuletzt bewegt?
Ich komme ehrlich gesagt zurzeit selten zum Lesen. Wenn, dann sind es oft Fachbücher. Und da hat mich zuletzt sehr beschäftigt ein Buch, was unter anderem von Professor Ronald Lutz herausgegeben worden ist. Dort werden die Folgen von Corona für die Gesellschaft und die soziale Arbeit thematisiert. Aber ich fahre in den Urlaub gleich nach der Sendung.
So und, toll, dass Sie kurz vorher bei uns noch reingeschneit sind, zwischen packen und Job beenden und dann auf dem Weg wirklich in Urlaub heute.
Ja, sehr spannend, das auch nochmal so komprimiert zu erleben und noch komprimierter werden zu lassen. Mhm. Und da ist schon eingepackt ein Buch von Patti Smith, das heißt Im Jahr der Affen. Und mit Patti Smith, ihrer Musik und ihrer Biografie verbindet mich und auch eine andere Person ganz viel. Und auf dieses Buch freue ich mich einfach sehr.
Letzte Frage hier im ersten Steckbrief-Fragebogen. Wie beginnt der Tag?
In aller Regel viel zu früh, seit ungefähr 8,5 Jahren. Denn eine unserer Töchter sagt, dass sie gar nicht verstehen kann, weshalb Menschen so lange schlafen, anstatt die Welt zu entdecken. Und dementsprechend steht sie sehr früh auf und da spielen Uhrzeiten oder Tageslicht keine Rolle. Und es ist für mich einfach zu früh. Normaler Tag ist so ein klassischer familiärer Alltag. Da sind natürlich Abläufe abgestimmt und uns ist es ganz doll wichtig, miteinander ein Familienfrühstück zu haben, bevor wir dann in den jeweils eigenen Tagesablauf und die Tagesstruktur aufbrechen. Und dann gibt es natürlich auch manchmal so arbeitsfreie Wochenenden und dann bin ich derjenige, der morgens müde in die Küche schlürft und den Kaffee kocht, den wir dann erstmal gemeinsam noch im Bett trinken, bevor wir das verlassen und der Tag beginnt. Müde.
Patti Smith also. Mhm. Die Frau, die mal gesagt hat, es kann schon sein, dass hier Jesus für die Sünden anderer gestorben ist, aber nicht für meine. Ich will bitte meine eigenen Fehler machen. Sie arbeiten in einer evangelischen Akademie, da spielt der Glauben bestimmt auch eine Rolle für die eigene Motivation. Wie sehr treibt der Glaube Sie an bei dem, was Sie machen?
Das ist nochmal wie so ein weiteres unterstützendes Argument, etwas, was mich trägt und was mich gleichzeitig antreibt, weil das eine tiefe innere Überzeugung ist. Nächstenliebe, aufeinander zugehen, in Versöhnung kommen, in Austausch kommen, einander zuhören und ja, auch ein Stück weit Vorbild sein.
Die evangelischen Akademien, Ihre sitzt in Sachsen, in Meißen ganz lange, da wo eine der Hauptkirchen steht, der Dom jetzt in Dresden, wo es die Frauenkirche gibt, aber Sie sind nicht dort, sondern jetzt in Büroräumen, im Regierungsviertel seit einem Jahr mit Ihrer Akademie, um zu verstehen, was Sie da eigentlich machen und warum es die gibt. Was muss man wissen über die Gründungsgeschichte dieser evangelischen Akademien, die immer angebunden sind an die Landeskirchen, 17 gibt es insgesamt in Deutschland, was muss man über die wissen, um zu verstehen, warum es die gibt?
Vielleicht nochmal ganz kurz die geografische Verortung. Das sind Büroräume im Haus der Kirche, Dreikönigskirche, also mitten im Zentrum von Dresden auf der Hauptstraße. Und das ist in der Tat auch ein Gebäude, in dem es immer noch einen Gottesraum, einen Gottesdienstraum, einen Gebetsraum gibt. Und das Gebäude ist von außen auch als Kirche erkennbar und wird auch als ein solches genutzt. Ach, ist ansonsten ein Tagungszentrum.
Ja, aber es ist nicht mehr diese Klosterumgebung, die
Nein,
Sie da
genau,
in Meißen
hatten. Das ist eine
hatten.
Ganz ist große Kontrast. Und starke Veränderung für uns. Und darauf versuchen wir immer noch gut zu reagieren. Und die Pandemie hat das an vielen Stellen natürlich auch nochmal neu erschwert.
Ja. Die Akademien.
Ja, die Akademien. Die sind gegründet worden 1949, 1950, also in einer Zeit, als das Land und die beiden Staaten, DDR und BRD, ja stark sich befasst haben mit ihrer eigenen jüngeren Geschichte, als sie zurückgeschaut haben auf die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, eine Katastrophe, die vom deutschen Boden, vom deutschen Volk ausging und wo unglaublich viele Menschen auch gezielt Leid erfahren haben. Und ist so ganz schön beschrieben, auch auf den Startseiten der evangelischen Akademien. Es ist der Geist verloren gegangen in dieser Zeit. Und die Akademien wollten einen wichtigen und wollen bis heute auch einen wichtigen Beitrag dafür leisten, Gesellschaft zu leben, miteinander zu leben, zu gestalten, Zusammenleben zu diskutieren, Versöhnung zu suchen, Räume zu schaffen, um Demokratie zu gestalten, abzusichern, auf den Weg zu bringen und sich letztlich einzubringen, aber eben auch ihre eigene Geschichte hinterfragen. Das war den Kirchen damals auch wichtig und ist bis heute wichtig, weil wir sind ja nicht losgelöst von der Geschichte oder vom Jetzt.
Was von diesen Impulsen ist für Ihre Arbeit jetzt besonders wichtig geblieben? Diese Sprechfähigkeit herstellen, ich glaube, das habe ich so wahrgenommen, ne? Dieses den Dialog suchen und die Leute ermutigen und in Diskurse einsteigen, die auch befördern und mitgestalten, kann man so?
Also zum einen spielt ja die Frage des Zusammenlebens, des Zusammenhalts immer noch eine sehr große Rolle und wird auch so bleiben. Deshalb prägt uns das und deshalb ist das auch ein Stück weit eine Ausgangsmotivation. Da kommt wieder die Nächstenliebe, also diese Sachen, die mich selber ja auch antreiben, die spielt ja auch wieder eine Rolle. Ja. Und dann ist das eine Haltungsfrage, also das Wissen darum, dass Vergangenheit immer eine Grundlage dafür ist, wie wir miteinander Zukunft gestalten, Vergangenheit verstehen, aufarbeiten, bewerten, um Zukunft zu gestalten. Denn in der Regel sind Krisen, Kriege, Veränderungen ja nicht spontane Prozesse, sondern die haben einen langen Vorlauf, einen langen historischen Vorlauf. Und die gilt es zu verstehen, zu bewerten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Und Akademien möchten dafür einfach besondere Orte, wir nennen das immer dritte Orte, anbieten, öffnen. Das sind manchmal Schutzräume, wo wir hinter geschlossenen Türen arbeiten, aber es sind in aller Regel offene Räume, wo jede Person willkommen ist, ganz gleich, welches Alter, welche Konfession, welche politische Haltung. Und wir versuchen zu verstehen, welche Meinungen es gibt und welche gemeinsamen Wege sich auch entwickeln lassen.
Und Sie machen das in Ihrem Bereich, indem Sie Veranstaltungen organisieren, habe ich verstanden. Sie sind so eine Art Multiplikator da in Ihrem Bereich der Jugendbildung, Jugendstudien, Studienarbeit, wo Sie mit Menschen zusammenkommen, die dann mit jungen Leuten arbeiten.
Richtig, also mein Studienbereich heißt Jugend und in der aller Regel muss ich auch aufgrund des Namens dieses Studienbereiches erstmal erklären, dass ich die jungen Menschen in der Tat so gut wie nie sehe. Also ich beschreibe das immer so, dass ich letztlich die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen thematisiere oder auch den Zustand der Kinder und Jugendpolitik selbst und dann die Fachkräfte, also die mit den jungen Menschen zusammenarbeiten, aber eben auch die politischen Verantwortungstragenden, Mitarbeitenden aus Verwaltung, aber eben auch Wissenschaft und dass Wissenschaft wichtig ist, haben wir gerade auch in der Pandemie nochmal ganz neu erfahren und gelernt. Die versuche ich miteinander in Austausch zu bringen und dann Prozesse anzustoßen, die teilweise durch mich, durch die Akademie weiterbegleitet werden oder die eben für sich dann weiterlaufen.
Und was würden Sie sagen, wie dicht Sie dran sind, Sie und dann Ihre Leute möglicherweise auch an der Lebenswelt der Jugendlichen, jetzt gerade mit all den Problemen, die durch die Pandemie für diese Generation entstanden sind?
Wir müssen dicht dran sein. Also ich selber würde das merken, wenn ich nicht dicht dran wäre mit den Themen, die ich häufig auch mit Kooperationspartnern aufgreife, dann würden keine Menschen teilnehmen. Dann hätten wir quasi das Thema verfehlt. Wir müssen dicht dran sein, weil wir in der aller Regel eben auch versuchen, auf bestehende Fragen Antworten zu finden, auf bestehende Bedarfslagen hinzuweisen und die auch dann zu kommunizieren, zu dokumentieren.
Ich habe von vielen Gesprächspartnern in den letzten Wochen gehört, dass die Pandemie die Ungleichheit der Bildungschancen so enorm verstärkt hätte. Die OECD sagt ja sowieso über Deutschland, da seid ihr nicht gerade die Besten im europäischen Vergleich, ja, wenn man auf diesen Bereich schaut. Aber jetzt durch Covid, durch die Schulschließungen, den Lockdown, soll sich das nochmal echt potenziert haben. Ist das auch Ihr Eindruck?
Das ist ganz deutlich unser Eindruck. Also allein wenn ich mir so in Erinnerung rufe, was für Stellungnahmen, was für Posteingänge ich im wahrsten Sinne des Wortes habe, habe, wo Organisationen, die junge Menschen begleiten, die für junge Menschen sprechen, drängend darauf hinweisen, dass hier die Schieflage, die ja vor der Pandemie schon vorhanden war, sich deutlich verstärkt hat, dann kann ich das nur unterstreichen und sagen, ja, diese Aussage stimmt.
Was wollen Sie erreichen, wenn Sie mit den Jugendlichen arbeiten oder arbeiten lassen?
Ja, es geht darum, ihnen zum einen eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu ermöglichen. Mhm. Immer dann, wenn ich mich selber als Teil von etwas wahrnehmen kann, und dafür muss ich ja wahrgenommen werden oder die Chance haben, mich einbringen zu können, nur dann fühle ich mich auch als Teil von etwas, in dem Fall unserer Gesellschaft, unserer demokratischen Gesellschaft. Und wenn ich Beteiligung erlebe, dann schafft das auch Überzeugung und Überzeugung von unserer Gesellschaft und dass ich selber etwas bewirken kann und dass ich selber ernst genommen werden kann. Und wenn ich jetzt die Verknüpfung suche, auch zur Pandemie und den Problemlagen, die wir vor der Pandemie am meisten diskutiert haben, dann sind das ganz stark die Bildungsrechte, die Partizipationsrechte und das Recht auf soziale Sicherheit. Und sie selbst zu ermutigen, sich dafür zu engagieren und einzubringen und ihren eigenen Weg zu gehen, aber eben auch die Fachkräfte und die Verantwortungstragenden immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass hier wirklich Problemlagen und Bedarfslagen und Entscheidungsnotwendigkeiten da sind. Das ist meine Motivation.
Dann muss Ihnen das enorm aufgefallen sein, dass in der Pandemie ganz viele Entscheidungen stattgefunden haben, die die Jugendlichen betreffen, an denen die Jugendlichen und Kinder aber überhaupt nicht beteiligt waren.
Absolut. Das war eine der ganz großen Herausforderungen in den ersten Wochen im März 2020, dass das kaum eine Rolle gespielt hat und dass es wirklich hilferufende Stellungnahmen ohne Ende gab, wo verschiedenste Akteure darauf hingewiesen haben, ihr vergesst gerade die Kinder und Jugendlichen und ihr vergesst vor allen Dingen auch deren Orte, deren Strukturen, also Orte der Jugendarbeit beispielsweise,
die auch außerhalb von Schule sind.
Ja, das ist so ein ganz klassisches Phänomen, was wir ja eigentlich auch ohne Pandemie erleben, dass häufig Entscheidungen getroffen werden von Erwachsenen, ohne darüber nachzudenken, ob Kinder und Jugendliche womöglich davon betroffen sind oder sie gar zu beteiligen. Und ich glaube, für die ersten Wochen würde ich noch zwei Sachen sagen wollen. Das eine ist, es war eine Krise, die wir so noch nicht erlebt haben. Und da haben sich natürlich die Dinge überschlagen. Und ich ziehe wirklich einen großen Hut des Respektes vor den Menschen, die da binnen kürzester Zeit ohne Ende Entscheidungen treffen mussten. Da klappt nicht immer alles und da kann nicht immer an alles gleich gedacht werden. Aber gleichzeitig ist es ein klassisches Phänomen. In Krisensituationen wird ja auf Muster, auf Mechanismen zurückgegriffen, die es vorher schon gibt.
Wer wird vergessen?
Und wer wird vergessen? Woran wird sonst auch nicht gedacht? Wer wird nur schwer eingebunden? Und das sind häufig junge Menschen.
Brauchen wir sowas wie Kinderparlamente?
Auch. Wir brauchen verschiedenste Instrumente der Beteiligung. Und da steckt ja die Debatte auch erst noch am Anfang. Es gibt einzelne Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben, Jugendparlamente zu gründen, Kinderparlamente zu gründen. Aber es gibt zahlreiche Instrumente, nennen wir das in der Fachsprache, die Beteiligung von jungen Menschen ermöglichen sollen. Und ein ganz anderes, um auch da den Kreis nochmal zu schließen, ist der sogenannte Jugendcheck. Also es gibt an sich die Möglichkeit, bevor durch Verwaltungen und Parlamente ein Abschluss einer Verordnung, eines Gesetzes geht, wirklich ganz nüchtern zu checken, welche Auswirkungen hat denn dieses Gesetz, dieser Beschluss auf den Alltag von jungen Menschen? Und die meisten werden überrascht sein, dass es nicht ausschließlich Entscheidungen beispielsweise des Jugendministeriums betrifft, sondern auch ein Verkehrsministerium, ein Landwirtschaftsministerium etc. hat konkrete Auswirkungen auf den Alltag von jungen Menschen. Deshalb ist so ein Perspektivenwechsel, ein Jugendcheck ganz hilfreich, vorher sich zu überlegen, was heißt das eigentlich in den Auswirkungen und dann gegebenenfalls nochmal eine Kontrollschleife zu gehen.
Verständigung durch Begegnung. Das ist das Motto, unter dem unser heutiger Studiogast arbeitet. Christian Kurzke ist hier bei MDR Kultur, Studienleiter für gesellschaftspolitische Jugendbildung bei der Evangelischen Akademie in Sachsen. Und Sie haben versucht, diese Begegnung, die Sie da im Motto haben, gerade auch irgendwie herzustellen in dieser Zeit der Pandemie trotz Lockdown, Herr Kurzke. Mit wie vielen Online-Veranstaltungen in den letzten Monaten?
Ja, wir hatten mal gezählt bis zum Frühjahr, da waren das über 90 Online-Veranstaltungen. Die Teilnehmendenanzahl kriege ich gar nicht zusammen, aber das ist auch eine deutlich große Summe. Das hat uns selber auch sehr beeindruckt, was da möglich geworden ist.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen von den Erfahrungen, die Sie dabei gemacht haben.
Wenn ich mich an den Anfang der Pandemie erinnere, ein riesengroßes Fragezeichen, denn die Akademie hat bis dahin maßgeblich die Aufgabe gehabt und sich auch selbst so identifiziert, Menschen in einen wortwörtlichen Raum miteinander ins Gespräch zu bringen, für diese Begegnung, den Diskurs dort zu sorgen. Und diese Option war weg. Hm. Und darüber legte sich auch noch die Notwendigkeit, sich ja selbst persönlich in dieser Pandemie zu verhalten, also im Team auf Distanz zu gehen, beziehungsweise wir sind ein Akademieteam, wo über 50% der Menschen junge Kinder hatten, also auch von den konkreten Auswirkungen privat betroffen waren.
Und was dann auch zwei Töchter.
Richtig, genau, zwei Töchter. Und ganz schnell spielte er einfach geschlossene Kita, geschlossene Grundschule eine ganz große Rolle im Alltag. Und das ist so ein ganz kurzes, irritiertes Innehalten, sich schütteln und dann kommt aber so dieses Drängen, aber es muss ja was passieren und es gibt so viel zu thematisieren. Und dann haben wir nach Wegen gesucht und die ersten Anfänge waren, dass wir Interviews geführt haben, die wir nachlesbar eingestellt haben auf unserer Internetseite, dass wir digitale Ausstellungen gemacht haben. Ich habe Essays geschrieben und in diesem Zeitraum sind zeitgleich die Vorbereitungen für die ersten digitalen Veranstaltungen gelaufen, was ja auch alles für uns wortwörtlich Neuland war, zu verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich und wie wird das auch atmosphärisch sein? Wie werden sich Menschen darauf einlassen, wenn ich nicht in einem Raum begrüßen kann und einen Begrüßungskaffee reichen kann und erstmal Smalltalk mache, sondern Menschen in der Distanz in einem digitalen Raum zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen? Wie wird sich das anfühlen und wie wird auch meine Aufgabe als Studienleiter ganz anders sein oder ist das ähnlich? Und dann haben wir einfach losgemacht und wir waren sehr überrascht, wie gut das ging und wie leicht das ging, weil auch natürlich viele andere dankbar waren dafür, in Kontakt bleiben zu können mit uns oder eben jeweils zu dem Arbeitsthema, zu dem ich beispielsweise eingeladen habe. Und sie haben das genutzt und wir haben dann in der Tat ganz viele kurzformatige Veranstaltungen gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe initiiert, die nennt sich Gegenüber Zeitfragen. Da haben wir immer donnerstags von 12 bis 13 Uhr für eine Zeitstunde klar begrenzt zu einem bestimmten Thema, meistens auch mit Gästen eingeladen, fast so ähnlich wie hier. Und dann gab es aber auch andere digitale Formate von mehrstündiger Länge, wo teilweise richtig gearbeitet worden ist. Also viele kennen das vielleicht von Bildern, dass dann Stellwände und Flipcharts und mit Stiften gearbeitet wird. Und das geht auch alles im Digitalen. Obwohl die Menschen in Distanz sind, können sie miteinander auf digitalen Dokumenten arbeiten und Ergebnisse erzielen.
Es macht ja auch Spaß, sich das so zu erschließen. Ach, dann kann ich hier und dann bilde ich noch den Bildschirm ab und dann hole ich das noch rein. Oder ich würde Sie so einschätzen, dass Sie da auch eine Lust entwickeln an solchen
Absolut.
Dingen.
Absolut. Also das hat ganz viel Spaß gemacht. Plötzlich auch, weil das eine neue Aufgabe ist und auch in einer Krise geholfen hat, auch unterwegs zu sein und wirklich weiterhin aktiv sein zu können, weil die fachlichen Themen sind ja weiterhin da.
Aber die Begegnung, die ja nun Ihr Motto ist, wie funktioniert denn die Begegnung im digitalen Raum?
Ja, ich glaube, da fallen mir jetzt gerade spontan so zwei Sachen ein. Das eine ist, dass wir davon leben, dass Menschen uns schon kennen und damit auch eine Art Vertrauen und Zutrauen zu uns haben in die Qualität der Arbeit. Und allein deshalb entscheiden sie sich, teilzunehmen, weil sie wissen, was sie bekommen werden und wie wir funktionieren, wie wir ticken.
Ich muss im Zwischenfragen, ich habe diesen Zweifel, ich habe in meinen eigenen Kontexten halt immer diese Erfahrung gemacht, das ist alles schön und man sieht sich und es ist irgendwie auch leichter und es macht auch Spaß, aber es bleibt dieses, oh, wenn wir nur zusammenkommen könnten. Ich vermisse den echten Kontakt. Ich vermisse dieses in einem Raum sein. Ich merke das auch jetzt. Jetzt sind Sie hier bei uns im Studio, einer der ersten wieder, mit dem wir das machen. Es ist so anders, wenn man die Menschen wirklich vor sich hat, ja. Und ich frage mich so ein bisschen nach dieser Pandemiezeit bei Menschen, die wie Sie auch so in Kommunikationsräumen arbeiten. Was bleibt? Was war gut an dieser Art des Miteinanderarbeitens? Was wird man vielleicht auch übernehmen, auch wenn man es nicht mehr muss, weil es einfach schön und einfach ist? Und was ist das, was unverzichtbar bleibt, wo man wieder zurückkehren muss zu vorpandemischem Arbeiten?
Ja, also das spüren wir, diese Suche nach dem in einem Raum wieder sein wollen, sich wortwörtlich berühren zu können, die andere Person wahrzunehmen. Das nimmt zu. Die Menschen haben eine ganz große Sehnsucht danach und ich ertappe mich auch dabei, dass ich manchmal Menschen auf dem Bildschirm sehe und denke, ach Mensch, dir würde ich gerade gern näher sein. Und ich glaube, dass wir in der Tat, und das erleben wir auch schon in unserer alltäglichen Arbeit, vor enormen Umbrüchen stehen. Unsere Arbeitsprozesse haben sich ganz nüchtern verändert. Also das, was früher Dienstreisen war, wo ich ständig unterwegs war, mich in den Zug gesetzt habe, ins Auto gesetzt habe, damit wir irgendwo zusammensitzen und 2-3 Stunden miteinander über etwas nachdenken, das wird viel, viel weniger passieren, weil das digitale Arbeiten, das Zusammenkommen können für eine kurze Zeit, ohne sich selber bewegen zu müssen, mobil sein zu müssen, ist ein enormer Zeitgewinn und ist ein Lebenszeitgewinn. Natürlich auch ein Gewinn an Arbeitszeit.
Und man trifft auch Menschen, mit denen man sonst vielleicht gar nicht hätte zusammenkommen können.
Und das ist etwas, was wir als Akademie auch ganz stark gespürt haben. Es sind Menschen zusammengekommen, die so bei uns nie zusammengekommen wären, weil die Anreise wortwörtlich zu weit gewesen wäre, gerade für so Kurzformate. Also ich habe ganz oft, und das haben die Kollegen und Kolleginnen auch geschildert, ganz oft die Situation gehabt, das ist aber toll, dass ich jetzt endlich mal an einer Tagung der Akademie Sachsen teilnehmen kann. Das war mir bislang nicht möglich. Für 3 Stunden, für 6 Stunden kann ich nicht anreisen. Aber es zeigt die Relevanz der Akademie und auch, dass die Akademie so überregional wahrgenommen wird. Aber es wird auch Präsenzveranstaltungen geben wieder und geben müssen, weil die Menschen die Nähe suchen und weil bestimmte Prozesse leichter fallen, angenehmer sind und auch in Präsenz notwendig sind. Und das wird kommen, wobei wir an ganz vielen Stellen natürlich auch noch nicht wissen, wie wird sich der Pandemiealltag da abbilden, was für Regelungen werden wir haben. Es ist ja auch ein Aufwand, darüber nachzudenken als Veranstalter, wie checken wir das eigentlich in Zukunft, diese Sache mit dem geimpft und getestet und so weiter? Was hat das für eine Auswirkung? Und alle anderen, diejenigen, die wir erreichen wollen, verhalten sich ja auch. Auch die haben eine Pandemieerfahrung, auch die verhalten sich zu dem Virus, die verhalten sich aber auch zu ihren eigenen, nochmal ganz neu kennengelernten Interessen. Wohin möchte ich gehen? Womit möchte ich meine Zeit verbringen? Gehe ich jetzt wirklich noch außer Haus für eine Abendveranstaltung oder mache ich was ganz anderes? Also ich glaube, hier werden sich ganz viele Parameter verschieben.
Diese Tage jetzt im August, wo wir uns treffen, sind die nicht so ein bisschen wie so ein Innehalten und Durchatmen nach diesen ganzen Erfahrungen? Ich meine, Sie sind jetzt auf dem Weg in den Urlaub, unmittelbar heute noch. Die Kinder haben Ferien und das ist so ein bisschen, als würde das Land kurz die Luft anhalten, um dann, und wir wissen alle noch nicht so ganz genau, wie das sein wird im Herbst, zu schauen, was wollen wir eigentlich, wie das weitergeht. Ich würde das gerne zwischen Ihnen und mir so ein bisschen hin und her bewegen, indem wir nochmal zurückschauen auf das, was war. Sie haben ja vorhin gesagt, in der Familie haben wir auch diese Erfahrung gemacht, diese Belastungen durch die Pandemie, diese Aufgabenlast, die man als Eltern da zu schultern hatte. Wie würden Sie die beschreiben? Wie haben Sie das erlebt?
Das Spannende ist, dass ich diesen Sommer mehr merke, wie anstrengend das war bislang, als ich das letzten Sommer gespürt habe. Und da habe ich schon gedacht, boah, das war jetzt echt anstrengend, diese ersten Monate der Pandemie. Das hat im ganz positiven Sinne bedeutet, dass wir ganz viel Zeit miteinander hatten. Wir waren Tage miteinander zusammen, die wir sonst getrennt voneinander gewesen wären. Also Eltern und Kinder, Zeit ganz viel. Aber natürlich hat das für die Eltern vor allen Dingen bedeutet, dass wir ganz viele Rollen übernommen haben im Alltag der Kinder, die wir sonst gar nicht innehaben. Wir waren auf einmal Lehrerinnen oder Lehrer, wir waren Kita-Erzieher, Erzieherin, wir waren Freundeskreis, wir waren Koch, Köchin. Das sind ja auch sonst Sachen, die in der Schule, in der Kita von anderen übernommen werden und. Also da hat es eine Rollenmultiplikation für uns gegeben. Ganz nebenbei haben wir immer noch gearbeitet, also mussten auch diese Vereinbarkeit von Job und Familie, Vater sein, Mutter sein hinbekommen. Und dadurch hat es eine Verdichtung gegeben. Also es gab sehr wenig Pausen. Die Tage waren sehr klar strukturiert, damit die Dinge auch möglich werden und funktionieren. Und es haben sich Privatsphären aufgelöst.
Was waren die Momente, wo Sie echt an Grenzen gestoßen sind?
Wenn wortwörtlich zu erkennen war, dass es gerade nicht zu schaffen. Wir kriegen das organisatorisch gerade nicht hin. Es ist gerade ein wichtiges Telefonat zu führen. Meine Frau arbeitet in einer Lebenskriseninterventionsjob und da lassen sich Dinge manchmal nicht aufschieben. Aber zeitgleich hat ein Kind gerade eine Befindlichkeit, die wir nicht übergehen können. Ja. Oder der Christian Kurzke hat eine digitale Veranstaltung ausgeschrieben. Die Leute sind um 10 Uhr da, ganz gleich, wie die Situation gerade ist zu Hause. Und das hat dann Wege gebraucht, das hinzubekommen. Und ich habe den Eindruck, dass sich wirklich Grenzen aufgelöst haben. Also so wie eine Küche bislang eine Küche war und ein Schlafzimmer und wir klare Bedeutung mit diesen Räumen verbinden, das haben wir so nicht mehr erlebt. Die Küche war auf einmal Küche, Arbeitszimmer, Spielort, Tagungsraum und das Schlafzimmer, vieles andere mehr. Da sind Gespräche geführt worden, die emotional sehr anstrengend waren. Auch das war ein Arbeitszimmer plötzlich beispielsweise, nur um das mal so anzudeuten. Wohlwissend, dass wir auch immer noch zu der Gruppe von Menschen gehörten und gehören, die das ermöglichen konnten, die diese Form von Homeoffice auf den Weg bringen konnten. Da gibt es viele andere Berufszweige, wo das gar nicht möglich war. Die mussten ganz andere Antworten finden. Also in einer gewissen Form ging es uns auch gut und wir hatten die Chance, uns auf diese Art der Reduzierung in den eigenen Räumen konzentrieren zu können.
Prägende Monate auf jeden Fall für viele Familien, auch für die Kinder stelle ich mir vor, ja, diese Erfahrung. Ich würde gerne, Herr Kutzke, mit Ihnen über Dinge sprechen, die Sie geprägt haben auf Ihrem Weg hierher bis zu dieser Position, die Sie jetzt haben, dieser Lebensordnung, die Sie sich gebaut haben. Sie sind 1977 geboren und Sie sind in Eisenach groß geworden. Ja. Das heißt wahrscheinlich viel Wald. Ich habe, glaube ich, auch gehört, immer vom Lutherhaus Roller gefahren?
Genau, also die erste Wohnung, wo wir gelebt haben, die war also ganz nah am Lutherhaus und davor ist so eine Grünfläche, die gibt es auch heute noch, da bin ich Roller gefahren und erinnere mich dann auch später, wie wir da immer an die Autos geschaut haben, die da geparkt haben, die westdeutschen Autos aus der BRD und immer geschaut haben, was für eine KMH-Zahl steht denn da auf dem Tachometer.
Eisenach war natürlich so eine Stadt, die viel Besuch auch hatte mit der Wartburg, sehr attraktiv, genau, ne, für Kulturmenschen. Und dann nach 89 mit der offenen Grenze?
Ja, also unglaubliche Veränderungen, weil natürlich Eisenach auch ganz nah an der Grenze dran war. Also diese Grenznähe immer eine ganz große Rolle auch gespielt hat in den Möglichkeiten. Es gab ja quasi nur eine Richtung. Plötzlich waren ganz viele Richtungen allein geografisch möglich.
Hatten Sie das als Kind schon wahrgenommen,
ja,
dass es da
absolut
diese Grenze gibt, diese absolut Eingeschränktheit?
Ja, ich hab sie vielleicht nicht als Eingeschränktheit empfunden. Dafür war ich noch zu jung. Das kann ich jetzt eher so benennen durch das Wissen, was ich später bekommen habe. Aber ich habe das erlebt, weil die Grenze war sichtbar, wortwörtlich. Gerade nachts auch von bestimmten Stellen war sie sichtbar. Und ja, Bewegungsrichtungen ging auch einfach nicht. Also allein dann in das Sperrgebiet nicht zu kommen, dass Wanderungen an einer bestimmten Stelle aufgehört haben. Das war die Erlebbarkeit ganz konkret für mich. Und ja, 89 ging eine Welt auf, die aber kaum abzuschätzen war, was das eigentlich für uns heißt. Und auch unsere Eltern haben das eigentlich nicht abschätzen können, was das heißt, weil
absolut
sie selber keine Erfahrung in diesem neuen System, in dieser neuen Gesellschaft haben. Allein die Entscheidung, geht der Junge denn jetzt auf das Gymnasium oder auf die Realschule?
Eine
gigantische Entscheidung.
Was bedeutet das eigentlich?
Was bedeutet das? Was erwartet
ihn
da? Was erwartet
niemand konnte einem Rat geben.
Das sind riesige Entscheidungen gewesen, die vor allem wahrscheinlich meine Eltern erlebt haben. Ich mit der jugendlichen Naivität vermutlich einfach leicht angegangen bin.
Können Sie sich schon einen Reim darauf machen, was das für Sie bedeutet hat, diese Phase der Unsicherheit, orientierungslos, ohne Leitfiguren zu sein, in einer Zeit, in der alles sich um einen rum verändert hat, in der auch plötzlich die alten Werte nicht mehr gegolten haben und auch die, man hat ja auch die eigenen Eltern und Lehrer und so als verunsichert erlebt, so ging es mir jedenfalls damals 1990, in dieser Adoleszenzphase, in der man rausfinden will, wer man ist. Ich weiß bis heute nicht so ganz genau, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Können Sie sich schon einen Reim drauf machen?
Schwierig. Ich erinnere mich eigentlich nur an einen ganz starken Moment der Suche, die Antwort auf die Frage, was für einen Beruf möchte ich denn machen? Das habe ich eigentlich als die allergrößte Schwierigkeit miterlebt, weil so eine Bandbreite an Vielfalt da war und ich selber da aber alleine eine Antwort drauf finden musste. Und auch da mir Dritte nicht helfen konnten, weil es zahlreiche Berufe gab, die bis dahin ja nicht bekannt waren oder auch ein Staat mich ja nicht auf irgendwas hingelenkt hat, zumindest sind ja immer die Beschreibungen derjenigen, die älter sind als wir beide.
Ja.
Das ist das, was mich am meisten beschäftigt hat, glaube ich, rückwirkend. Und dann wahrscheinlich so ganz viele subtile Sachen, den Platz als Junge, als Jugendlicher zu finden. Was ziehe ich denn an? Welche Musik höre ich? Also woher sich ganz vieles einfach neu gestaltet und neu entwickelt hat. Und auch alles um uns herum sich ja nach wie vor geändert hat, baulich etc. Also es sind ja ständig noch Nacharbeiten, Nachwirkungen gewesen, DDR hinter sich zu lassen und im neuen Jetzt anzukommen.
Bis heute.
Ja.
Sie haben dann in Halle studiert bis 2003. Was ist es denn geworden zunächst?
Ja, das Diplom Erziehungswissenschaften für Erwachsenenbildung und interkulturelle Bildung. Auf dem Abschluss steht Diplompädagoge, aber das wird in aller Regel sehr gern mit dem Lehramt verwechselt, deshalb nehme ich immer die andere Bezeichnung.
Interkulturelle Bildung, Sie waren auch im Ausland, Sie sind in Israel gewesen. Wie prägend war das? Was hat das für Sie bedeutet?
Das war enorm prägend aus zwei Gründen. Zum einen wirklich interkulturelles, multikulturelles Begegnen und auch diese Irritationen, die damit oft verbunden sind. Also dieses Nicht-Verstehen-Können von Fremden. Das ist dort in dieser Region natürlich massiv möglich, das zu erleben, weil allein die Bevölkerung des Staates Israel sich sehr bunt zusammensetzt. Die jüdische Bevölkerung kommt aus allen Himmelsrichtungen dort zusammen und ist unterschiedlich geprägt. Dann natürlich der Hotspot der Weltreligion, der dort ist, der auch dann dieser Hotspot mit dem dem Nahostkonflikt. Und das ist diese zweite Ebene, die mich in der Zeit sehr geprägt hat, weil ich dorthin gereist bin, als die zweite Intifada begonnen hat. Da hatte die noch nicht mal den Namen zweite Intifada, aber die hat in der Zeit begonnen. Und dann dort zu bleiben und ja, in diesem Konflikt mit all seinen Auswirkungen leben zu müssen, auch über den eigenen Lebensschutz nachdenken zu müssen, jeden Tag neu, plus festzustellen, dass die Arbeit, für die ich dahin gefahren bin, nämlich die Begegnung von insbesondere deutschen und israelischen jungen Menschen zu organisieren, nahezu weggebrochen ist, weil einfach keine Klassen und Jugendgruppen in der Zeit aus Deutschland nach Israel gefahren sind, aufgrund der Gefährlichkeit. Das war schon sehr, sehr prägend und sehr einschneidend. Und dort habe ich ganz neu verstanden, das, was ich im Studium versucht habe zu lernen, inwiefern kann ich denn Fremden begegnen, inwiefern kann ich denn miteinander in den Austausch kommen, was braucht es denn, und wie substanziell auch Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte sein können, dass es Versöhnungsarbeit braucht, dass es Friedensarbeit braucht, erst recht natürlich auch mit Blick auf die deutsch-jüdische Geschichte.
Sie haben das schon während Ihres Studiums gemacht und dann für die Diplomarbeit sicher auch verwenden können, da haben Sie sich nämlich genau damit beschäftigt, Fremdheitserfahrungen und Fremdverstehen. Wie wichtig ist das für die praktische Arbeit, die Sie heute machen und auch für Ihr Leben gerade in Sachsen heute noch?
Sehr. Also ich glaube, dass ich bis heute eigentlich erst immer wieder ganz neu verstehe, dass das unglaublich wichtig war, dass ich diese Studieninhalte gewählt habe. Das war damals eher so ein Interesse und auch so eine Art Erkenntnis, das könnte wichtig sein und das finde ich interessant. Und mir begegnet das heute aber immer wieder in ganz verschiedenen Formen, wie prägend das für das Miteinander von Gesellschaft ist. Und auch jetzt gerade erleben wir ja hier in Deutschland, was passieren kann, wenn Menschen Orientierung suchen, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert sind, wenn sie auch mit schnellen Veränderungen konfrontiert sind, wenn sich Gesellschaft neu entwickeln, neu gestalten muss. Und das betrifft das kleine Dorf genauso wie die großen Orte. Also die Frage des Aufeinanderzugehens und des Aufeinanderzugehen-Könnens, des Einander-Zuhören-Wollens, auch die andere Person, das Gegenüber erstmal anzunehmen und zu akzeptieren und danach gemeinsamen Wegen zu suchen. Das ist etwas, was in meiner Arbeit eine ganz große Rolle spielt und wo ich aber auch merke, wenn ich meine Studienleiteridentität nicht habe und im normalen Alltag unterwegs bin, wie sehr das Menschen prägt, umtreibt, beschäftigt in meinem persönlichen Umfeld.
Christian Kurzke zu Gast bei MDR Kultur.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime, Herr Kurzke?
Zur Lebensmaxime vielleicht das Wissen darum, dass meine Kinder auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft ihr Leben auch leben werden. Das ist was, was mich antreibt. Und Vorbilder habe ich nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass mich Menschen ansprechen, die ganz uneitel und uneigennützig sich engagieren, sich einbringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und damit dann ganz oft was bewegen und manchmal auch vielleicht zum eigenen Nachteil. Das spricht mich sehr an.
Lesen Sie Biografien?
Ja.
Gibt es da jemanden, der raussticht?
Nein, mir fällt auf, dass mich viel mehr die Menschen beeindrucken, die gar keine großen Namen haben.
Die sie erleben?
Die einfach irgendwo was tun und es einfach machen.
Okay, zurück zu den Standardfragen. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das war für mich eine schwere Frage, weil da ganz viele Bilder vor meinem inneren Auge und in meinem Gedächtnis stattgefunden haben. Und dann ist mir im Nachdenken aufgefallen, dass es oft so ganz kleine Situationen sind, die ganz, ganz wichtig waren, auch für mich, oder die sehr, sehr einprägsam waren, weil sie stark waren. Das sind sehr persönliche und vertrauliche Situationen oft gewesen. Und zum Beispiel mit Shoah-Überlebenden, die ich begleitet habe. Und wenn die dann nach dem offiziellen Programm, wo sie vor jungen Menschen beispielsweise gesprochen haben, Fragen beantwortet haben, wenn wir dann wieder für uns waren und da zu erleben, was das für Kraft gekostet hat, das, was sie da tun, wenn da auch Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Oder aber auch heute mit Verantwortungstragenden, wenn wir so Situationen haben, wo wir unter 4, unter 6 Augen sind und die einfach auch ein bisschen frei von ihrer sonstigen Last, wenn sie auch vor Menschen stehen und sich ja immer in ihrer Rolle verhalten müssen, plötzlich auch ganz offen werden und manchmal dieses Offenwerden auch für die Öffnung von Veränderungsmöglichkeiten sorgt. Und was sich auch immer wieder so aufgedrängt hat, ist wahrscheinlich erst so eine Art Lebensbildung, die Geburt meiner 2 Kinder. Das ist einfach so stark.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Darauf habe ich mehrere Antworten. Ach. Je später der Tag, desto lebendiger.
Wirklich?
Ja.
Eule?
Ja. Zur Erinnerung, früh aufstehen.
Ach ja, richtig.
Im Sommer, in der Hitze, ich mag es sehr, wenn es sehr warm ist. ich fühle mich sehr lebendig, wenn ich inmitten von ganz vielen Menschen bin, wenn es wuselt um mich herum. Und am besten gerne auch in einem anderen Region auf der Welt. Aber es gibt auch dieses andere Gegenteil, wenn es ganz ruhig ist und ich einfach für mich bin in der Abgeschiedenheit. Mit lauter Musik. Mhm. Ich höre sehr gerne laut Musik.
Die Konzerte?
Wenn meine Kinder auf mir rumspringen und wir miteinander toben. Oder nach einer sportlichen Anstrengung, zum Beispiel nach einer Trekkingtour, wenn ich den Körper spüre.
Mhm. Woran glauben Sie?
Vielleicht schlicht und naiv, aber ich bin Christ und vor Gott sind alle Menschen gleich und wir alle sind Gottes Kinder, die Gott gleichermaßen lieb hat und schätzt. Und ich glaube daran, dass Ungleichheitsverhältnisse menschengemacht sind.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Darauf müsste ich jetzt ganz, ganz lange antworten und ich antworte eher kurz und das wäre so, dass es abhängig davon, was die Alternative ist, was das Nächste sein wird, was als Nächstes kommt.
Wir haben noch 6 Minuten und so viel zu besprechen. Ihre Arbeit, das haben wir noch nicht mal annähernd erschöpfend behandelt. Sie arbeiten mit Menschen an der Bildung von Jugendlichen. Und ich wüsste gerne, Herr Kurzke, wie Sie Jugendliche heute erleben. Das sind ja, wir haben vorhin über unsere Jugend gesprochen, unsere Verunsicherungserfahrungen. Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, wie die Gesellschaft sich anfühlt für junge Menschen, die heute leben, dann bin ich hilflos. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die sind alle nach 9/11 geboren in diese Welt, die sich doch dadurch sehr verändert hatte. Die sind in eine digitalisierte Welt geboren, die wissen, was Shitstorms ist, die haben immer diese zweite Wirklichkeit, die das Netz darstellt. Die sind alle mit diesem verstärkten Bewusstsein über den Klimawandel groß geworden. Die haben alle Greta Thunberg jetzt erlebt. Also wenn ich mir versuche, wie diese Generation vorzustellen in der Welt steht, dann weiß ich nur, dass sich das sehr, sehr unterscheiden muss von meinem Erleben. Also können Sie uns was darüber erzählen, was Sie aus Ihrer Arbeit mit den Menschen aus der Jugendbildung wissen, wie diese Jugendlichen da sind, wie politisiert beispielsweise die sind und was die für einen Blick auf die Welt haben, soweit man das generalisieren kann?
Ja. Also Jugend ist natürlich auch vielfältig. Da gibt es nicht die Jugend, sondern ganz verschiedene Formen von Jugendbildern und Lebensentwürfen. Und die sind erstmal ganz stark natürlich mit der Frage verbunden oder konfrontiert, wer will ich sein, wo ist mein Platz? Und sie brauchen Plätze, sie brauchen Orte, wo sie sein können und sein dürfen und nicht geregelt, maßgeregelt sein können und sein dürfen. Und das ist etwas, was sie ganz stark umtreibt, gerade auch im ländlichen Raum. Sie haben häufig keine Plätze, sie haben Schulbuszeiten, an denen sie sich orientieren müssen. Sie haben kaum Orte, wo sie hingehen können, um ihre Freizeit zu verbringen. Das ist etwas, was sie sehr beschäftigt. Die Pandemieuntersuchung, also Studien zur Befindlichkeit und zur Wahrnehmung von jungen Menschen der Pandemie und den Auswirkungen der Pandemie, die haben auch sehr deutlich gezeigt, dass sie sich einbringen wollen, dass sie gehört werden wollen und dass sie das in keiner Form gut finden, wenn sie nicht gehört werden, wenn sie nicht gefragt werden, wenn sie nicht beteiligt werden, dass sie es überhaupt nicht lustig finden, wenn sie reduziert werden auf das Dasein als Schüler, Schülerin, als Kita-Kind oder als Studentin, Student. Das ist so eine Rolle, die komplett außen vor lässt, dass es außerhalb dieser Bildungsorte auch noch ein Leben gibt und auch noch Lernprozesse und Alltag gibt.
Und vielleicht die eigentlichen?
Die eigentlichen, die ganz wichtigen, weil dort wird es für sie ja möglich, Menschen zu begegnen, die ihnen wichtig sind, Handlungen, also Hobbys zu verfolgen, die ihnen wichtig sind, die sie prägen, aber eben auch lernen zu können und vielleicht auch ganz anders lernen zu können. Und diese Reduktion auf etwas wird ihnen nicht gerecht. Genauso ist es auch nicht gut, dass wir immer über die Minderheiten sprechen. Also wenn wir jetzt wie während der Corona-Pandemie Jugendliche auch angeblich stören und so weiter, dass diese Verallgemeinerung tut dem Bild auf die Jugend nicht gut und sorgt auch nicht für den Eindruck, dass sie wahrgenommen werden als das, was sie tatsächlich sind.
Essentielles Sprechen jetzt. Wir haben nur noch ein paar Minuten und jetzt kommen die wichtigen Fragen. Was würden Sie denn gerne der Politik mitgeben und an welcher Stelle in der Politik muss am stärksten umgedacht werden, um die Belange von Kindern und Jugendlichen auch über die Pandemie hinaus richtig zu berücksichtigen?
Das wird jetzt fast stenografisch. Ich versuche es mal. Okay. Partizipation, Teilhabe, echte. Und zwar sowohl vor Ort in den Kommunen als auch auf der Bundesebene. Wir müssen das ernst nehmen, dass junge Menschen eine eigene Wahrnehmung haben, dass sie gehört werden müssen. Dazu gehört wieder zwei weite Felder: Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, was gerade in einer ganz schwierigen Form gescheitert ist, und Absenkung des Wahlalters auf 16, damit junge Menschen in der Tat auch abstimmen können über Dinge, die sie betreffen. Dann natürlich das Annehmen, das Ernstnehmen und das Reagieren auf Wissen. Also wir wissen um Bildungsungerechtigkeiten, wir wissen um fehlende Partizipation, wir wissen um Armutslagen in einer doch stabilen Prozentgröße in unserer Gesellschaft. Das haben wir schon vor der Pandemie gewusst, aber die sind da, die haben sich verstärkt, und das gilt es zu beantworten. Und dieses Wissen nicht ernst zu nehmen, das bezeichne ich schon fast als Wegschauen. Da braucht es auch langfristige Konzepte, da wird es nicht helfen, ein Corona-Maßnahmenpaket für 12 Monate, 18 Monate laufen zu lassen, sondern wir werden da grundlegende Prozesse anstoßen müssen. Und es braucht Menschen, die junge Menschen begleiten. Und das sind Vertrauensbeziehungen. Vertrauensbeziehungen können aber nur über Verlässlichkeit aufgebaut werden. Das heißt, wenn ich verlässlich da bin als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Jugendarbeit, kann ich nur dann Vertrauen aufbauen zu einem jungen Menschen oder der junge Mensch zu mir Vertrauen entwickeln, wenn ich da bin, auch in der Distanz, in der Digitalität. Nicht über kurzzeitige Fördermaßnahmen, nicht über die ständige Debatte, muss ich das überhaupt finanzieren? Ist das eine freiwillige Aufgabe? So wird das oft benannt. Mhm. Und hier wird es auch die Antwort darauf benötigen, wie gehen wir denn damit um, dass Kommunen in der Tat immer weniger Gelder haben. Und dann streichen die genau solche Ansätze und solche Handlungsschwerpunkte, die aber das Aufwachsen von jungen Menschen und dann den zukünftigen Biografieverlauf massiv beeinflussen.
An der Stelle würden wir jetzt in Stunde 2 übergehen des Gesprächs. Christian Kurzke, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, hier bei MDR Kultur trifft. Alles Gute für Ihre Arbeit. Sie starten heute in den Urlaub, wir haben es mehrfach erwähnt. Und wollen wir die Neugier noch befriedigen? Wo geht's hin?
Ja, das werden zwei Orte sein. Wir mussten den Urlaub splitten. Heute Abend werde ich noch im Spreewald sein und meine Füße in einen Seitenarm der Spree stecken. Und dann wird es noch in die Lüneburger Heide gehen. Die späten Ferienzeiten ermöglichen erst dort die Blütezeit zu erleben und eine blühende Heide zu durchwandern.
Ich wünsche Ihnen tolle Tage. Danke, dass Sie bei uns waren. Und das war MDR Kultur trifft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und möchte noch neugierig machen auf die kommende Woche. Da wird David Boss hier zu Gast sein. Er ist Organist und künstlerischer Leiter des Telemann Veranstaltungsbüros in Magdeburg.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.